SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der viel über Geld nachdenkt. Und zwar nicht, weil er wie Dagobert Duck in immer mehr davon baden will, sondern weil er sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, ob wir in Zukunft noch mit Bargeld bezahlen werden bzw. sollten. Hallo und herzlich willkommen, Alexander Hagelücken.
Hallo.
Herr Hagelücken, Sie sind Journalist, Sie arbeiten bei der Süddeutschen Zeitung als leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik. In Ihrem Alltag, also zwischen Redaktion und zu Hause, einkaufen gehen, was trinken gehen, wie oft bezahlen Sie denn noch in Bar und wie oft mit Karte oder mit dem Smartphone?
Also es kommt so ein bisschen auf die Summe an. Wenn ich einkaufen gehe, zücke ich gerne die Girokarte und zahle damit. Die kann man ja inzwischen jetzt auch auflegen meistens, sodass man auch nicht so viel anfassen muss. Mit dem Handy zahle ich tatsächlich noch gar nicht und ansonsten zahle ich öfter mal mit dem Bargeld, wenn es irgendwie schnell gehen soll oder ich irgendwie die vielen Cent-Stücke loswerden will, die ich im Portemonnaie sammeln.
Die können das Portemonnaie auch ganz schön schwer machen manchmal, ne, wenn die sich da so ansammeln in dem Münzfach. Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn es schnell gehen soll. Manchmal ist es doch auch so, dass es gerade dieses Rausfummeln der letzten Centstücke, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Nervt Sie das auch manchmal, wenn man da so suchen und reinfassen muss? Oder überwiegt da bei Ihnen der Spaß am Haptischen, also die taktile Gewissheit darüber, was man da gerade macht, wenn man ins Portemonnaie greift und bezahlt?
Genau, damit es schnell geht, zähle ich nicht die Centstücke ab, sondern zahle dann zum Beispiel mit 7 Euro oder sowas und dann bekomme ich diese ganzen kleinen Cent nachher, weil natürlich die ganzen Geschäfte ihre Preise ja so bemessen, dass man das Gefühl hat, man zahlt für was angeblich nicht 5 Euro, sondern 4,99. Das führt ja dazu, dass man immer dieses kleine Wechselgeld bekommt. Und ich verstehe deswegen, dass viele Menschen auch sagen, das geht uns auf die Nerven, wir zücken lieber die EC-Karte oder die Kreditkarte oder neuerdings eben auch das Smartphone, um zu zahlen. Das ist ja ein Grund, warum das Zahlen mit Bargeld überall eigentlich in den Industriestaaten zurückgeht, in anderen allerdings deutlich stärker als in Deutschland.
Sie haben ein Buch geschrieben, Titel Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Da waren Sie unter anderem vor regelrechten Angriffen auf das Bargeld von Seiten der Politik und der Wirtschaft. Brauchen wir Bargeld noch? Welche Gefahren lauern möglicherweise, wenn wir ganz aufs Bezahlen mit der Karte oder dem Smartphone umstellen? Darüber sprechen wir mit Alexander Hagelücken. Wegen der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie spricht er von zu Hause mit uns. Herr Hagelücken, ich weiß noch, ich als Kind in den 80er Jahren das erste Mal bezahlen. Da war ich im Freibad, ich wollte Süßigkeiten kaufen am Kiosk und habe dann zum ersten Mal Pfennige bekommen, damals noch von meinen Eltern, und war richtig stolz, da mit diesen Pfennigen zum Kiosk zu gehen und die auf dieses Tellerchen zu legen. Erinnern Sie sich noch, wie Sie das erste Mal bezahlt haben mit Geld, mit Geldmünzen als Kind?
Also ich habe bezahlt wahrscheinlich am Strandbad in Diessen am Ammersee. Auch mit 10 Pfennigstücke, was deutsche Mark. Und man bekam dann so Süßigkeiten, so langgezogene Schlangen und so weiter. Und es ist eigentlich schön zu sehen, ich habe also 2 kleine Kinder noch jetzt mit 4 und 7 Jahren. Die Faszination des Geldes ist also genauso vorhanden, dass die diese kleinen Münzen toll finden. Und manchmal klaut auch schon der eine dem anderen ein bisschen was, weil er noch stolzer ist.
Ja, die Geldstücke, die wandern in einer Familie immer vom einen zum anderen. Und ich erinnere mich auch noch an dieses Gefühl, ne? Also dieses wirklich, dass man das so anfassen kann. Es wird warm in der Sonne, es wird warm in der Hand und irgendwie hat man so ein Gefühl von, da steckt eine Welt aus Wünschen drin in dieser Münze. Wie ist es denn mit Kindern in 10 Jahren? Werden die, wenn die jetzt schwimmen gehen, zum Beispiel im Freibad oder im See, werden die noch Bargeld in der Hand haben, in die Hand nehmen, zum Beispiel am Kiosk?
Das ist eine interessante Frage. Das hängt, glaube ich, stark davon ab, wo diese Kinder leben. Also die Chinesen beispielsweise zahlen schon insgesamt zu 80% mindestens Bargeld los. Die haben da mehrere Etappen übersprungen vom Bargeld. Also es gab jetzt auch nicht groß Kreditkarten oder Schecks oder solche Dinge, sondern man zahlt mit dem Handy. Ich glaube, dass bei uns das Bargeld noch relativ lange dabei sein wird. Aber wir wissen ja auch schon, Kinder haben heutzutage auch schon Handys, die können auch schon wischen, die gehen damit oft spielerisch um. Und wer weiß, ob viele dann nicht schon beispielsweise mit dem Handy zahlen, weil die Eltern sagen, um Gottes Willen, das Geld verliert ihr doch. Das Handy ist euch so wichtig, dass ihr es nicht verliert. Ich glaube, es verändert sich gerade sehr viel. Manches ist auch ganz gut, weil es bequem ist. Man muss aber auch die Gefahren beim Ganzen sehen.
Gibt es denn Statistiken? Also kann man sagen, Bargeld in Deutschland wird wirklich weniger?
Man kann sagen, dass die Leute weniger mit Bargeld zahlen, Stück für Stück. Also es gibt zum Beispiel Rechnungen im Einzelhandel, wo man gesehen hat, dass 2018 war das Jahr, wo die Leute erstmals mehr elektronisch gezahlt haben mit Karten und teilweise auch schon mit Handy als mit Bargeld. Und in anderen Ländern ist das noch deutlich stärker zu sehen. In Skandinavien beispielsweise zahlen die Leute viel weniger mit Bargeld inzwischen. Da gibt es eine populäre App oder mehrere populäre Apps. In den USA zahlen die Leute weniger und dann in Asien auch sehr stark.
Also so wie ich es jetzt bei Ihnen raushöre, sind es tatsächlich die Menschen. Also die Menschen sagen sich, aus Bequemlichkeit nutze ich jetzt eben die Karte oder das Smartphone und nicht mehr das Bargeld. Sie haben auch schon die Perspektive auf die ganze Welt ausgeweitet. Mein eigener Eindruck ist ja, dass die Deutschen doch sehr am Bargeld hängen. Also wenn man in andere Länder geht, dass da eher mit Karte bezahlt wird. Kann man den Eindruck bestätigen? Also würden Sie den bestätigen?
Den kann man bestätigen. Es gibt auch Untersuchungen, dass die Deutschen beispielsweise in Europa mehr Geld im Portemonnaie haben, mit sich tragen, als alle anderen Nationen. Die Deutschen haben im Schnitt 100 Euro, also wahnsinnig viel. Interessanterweise gibt es dann andere Nationen wie die Spanier, beispielsweise die Italiener, die auch relativ viel Bargeld dabei haben, vielleicht so eine Sicherheitssache. Bei den Deutschen hat das verschiedene Gründe. Man sagt den Deutschen nach, dass sie gerne kontrollieren, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und wenn man natürlich eine Karte hinhält oder ein Handy, dann ist das schwupps abgebucht. Mit Bargeld hat man natürlich schon, weil man es genau abzählen muss, eine relativ genaue Kontrolle. Die Deutschen sind auch nicht so wahnsinnig affin für neue Technik, beispielsweise wie andere Nationen. Und dann gibt es Psychologen, die sagen, wir haben eine so unruhige Geschichte hinter uns über die Jahrhunderte, dass wir kollektiv immer angespannt sind und das an Dingen festhalten müssen. Da gehört also die deutsche Vorliebe für Goldbarren dazu, aber auch das Bargeld, was man anfassen kann. Das sind alles so Gründe. Wie sehr das jetzt für einen zutrifft, muss jeder für sich selber prüfen, die Deutschen schon sehr bargeldaffin machen. Aber ich wollte noch an einer Stelle einhaken. Sie haben gesagt, es sind eher die Menschen, die weniger Bargeld nutzen. Ich glaube nicht nur. Es sind auch mächtige Digitalkonzerne, die diese Entwicklung zu ihrem Vorteil beschleunigen.
Also es sind zwei interessante Aspekte. Erstmal habe ich jetzt dieses Bild im Kopf, dass wir Deutsche ganz schön schwer schleppen müssen, auch in unserem Leben, wenn wir es uns leisten können. Also dieses ganze Geld, das wir rumtragen und dann noch die Goldbarren im Vergleich zu anderen Nationen. Kommen wir mal zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Spannend. Also wer hat denn tatsächlich ein Interesse daran, wenn wir jetzt mal von den normalen Menschen absehen, dass Bargeld verschwindet aus der Wirtschaft, aus der Politik?
Das ist ja eine relativ einfache Sache, wenn Sie mit Bargeld zahlen. Dann kassiert dafür niemand irgendeine Gebühr. Es gibt keine Kreditkartengebühr, es gibt auch keine Abrechnungsgebühr, von der beispielsweise eine Firma wie Apple profitiert, wenn man mit Apple Pay bezahlt oder auch andere Digitalkonzerne, Google, Facebook, die ja auch jetzt auf die Zahlungsformen gehen. Und das Zweite ist, wenn Sie mit Bargeld bezahlen, ist es eine sehr anonyme Sache. Es sind auch keine Daten erkennbar. Und wir wissen ja, die großen Digitalkonzerne, Facebook, Google und so weiter, haben ihr Geschäft auf Daten aufgebaut. Es ist ja so, dass die meisten Leistungen von denen, wie die Suchmaschine von Google oder die Social-Media-Dinge von Facebook, dass die kostenlos sind, denken wir. Die profitieren davon, dass sie unsere Daten einsetzen für Werbung. Und es gibt natürlich nichts Spannenderes an Daten, als Daten, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt. Und natürlich betonen diese Konzerne, dass sie den Datenschutz einhalten wollen und so weiter. Aber das betonen sie ja bei vielen Gelegenheiten und oft stellt sich dann im Nachhinein heraus, es stimmt nicht. Und um diese Daten geht es denen, glaube ich, sehr stark. Und das ist der Moment, an dem wir aufpassen müssen. Wie gläsern wollen wir werden als Konsumenten? Wie sehr wollen wir das andere wissen, was mit uns passiert? Wie wir zahlen, und das ist der Punkt, an dem wir aufpassen müssen.
Also es gibt ja auch das Argument von Wirtschaftsexperten, dass Bargeld abschaffen heißt, der organisierten Kriminalität das Leben schwer zu machen. Also man kann nicht mehr diesen Geldkoffer unterm Tisch quasi rüberrutschen lassen und so ist das Schwarzgeld dann auf der anderen Seite, zum Beispiel Geld aus Drogenhandel oder aus dem organisierten Verbrechen. Man kann Schusswaffen nicht mehr so leicht illegal erwerben. Können Sie dieses Argument, dass, also wenn Geldübergaben dann nachvollziehbar sind, weil sie als Überweisung ablaufen, können Sie das nachvollziehen, dass dann auch dieser Sumpf ausgetrocknet werden könnte?
Ich kann das nachvollziehen, dass natürlich eine Überweisung beispielsweise Spuren hinterlässt, auf die der Staat dann schauen kann. Deswegen gibt es ja Ökonomen, die beispielsweise für eine Bargeldabschaffung sind, wie Ken Rogoff, der langjährige Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds. Ich glaube, man muss aber zwei Sachen sehen. Das erste ist, man kann die Kriminalität auch bekämpfen, wenn man das Zahlen mit großen Summen Bargeld, wenn man das einschränkt, zum Beispiel darf man in Deutschland die Immobilie kaufen mit Bargeld. Jetzt frage ich Sie, welcher ehrliche Mensch schleppt gerne 300.000 Euro oder 900.000 Euro rum, um damit seine Immobilie zu bezahlen oder auch nur um einen Gebrauchtwagen für 30.000 Euro zu bezahlen. Wenn man solche Dinge stärker einschränken würde, würde man, glaube ich, die Kriminalität bekämpfen, ohne das Bargeld abschaffen zu müssen. Und man muss auch sehen, Kriminelle verfallen immer wieder auf neue Methoden. Zum Beispiel möchten sie gerne bei Entführungen und anderen Dingen Zahlungen in Kryptowährung. Da ist es ja derjenige, der eine Kryptowährung bekommt, dessen Identität ist nicht erkennbar. Das heißt, sie suchen sich neue Wege. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn man das Bargeld abschaffen würde, dass man da die Kriminalität wirklich abschaffen würde.
Also ich versuche mir immer noch vorzustellen, wie viel Geld eigentlich, wie schwer 300.000 Euro sind, wenn ich sie irgendwie zum Notar schleppe, um eine Immobilie zu erwerben.
Das kann ich Ihnen sagen.
Können Sie mir sagen?
Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Wir haben mal in der Süddeutschen Zeitung den Kronzeugen interviewt im Siemens-Bestechungsprozess. Und der hat uns vorgerechnet, er hatte so einen Aktenkoffer dabei und da habe ich gesagt, wie viel Geld passt denn in diesen Aktenkoffer rein? Da hat er gesagt, 100.000 Euro in Scheinen. Das hat er öfter mal gemacht, wenn er mit anderen zusammen gezahlt hat, um Potentaten irgendwo auf der Welt zu bestechen. Also sie kriegen 100.000 Euro im Aktenkoffer, ohne dass sie sich totschleppen, kriegen sie die bewegt. Also es ist, glaube ich, nicht so sehr das Gewicht des Problems, sondern eben die Frage, muss man Leuten erlauben, große Summen Bargeld als Zahlungsmittel einzusetzen oder muss man es nicht? Andere Nationen haben das längst unterbunden, beispielsweise die Italiener, wo wir immer sagen, da regiert die Mafia, die sind da viel strenger und auch andere Nationen, Franzosen, Griechen, Portugiesen sind strenger als die Deutschen, mit welchen Summen man eigentlich bar zahlen darf.
SWR 2 Tandem, heute mit Alexander Hagelüken, den die Frage umtreibt, wie wir in Zukunft bezahlen werden. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben, Titel Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Herr Hagelüken, ich habe neulich selbst zum ersten Mal bargeldlos bezahlt, also jetzt nicht mit Karte, das geht natürlich schon länger, sondern mit einem Dienstleister für kontaktloses Bezahlen per Smartphone. Und ich weiß noch, 2 Wochen zuvor stand ich in Berlin in einer Bäckerei mit einem guten Freund, der da selbst mit seinem Smartphone für, ich glaube, 2 Bagel bezahlt hat. Und ich fand das absolut lächerlich, also da sein Smartphone zu zücken und quasi diese digitale Show abzuziehen. Jetzt habe ich selbst gemacht und fand es unglaublich bequem. Also es ging rasend schnell, es war irgendwie magisch. Und diesen Wandel, diesen Einstellungswandel bei mir, den fand ich auch erstaunlich, wie schnell dann diese neue Technologie da angekommen ist. Sie selbst haben gesagt, Sie bezahlen noch nicht mit dem Smartphone. Was hält Sie denn da noch zurück?
Ich zahle bisher noch nicht mit dem Handy, weil ich mich frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe ja eine IC-Karte beispielsweise, ich habe auch eine Kreditkarte. Das finde ich eigentlich komfortabel genug zu zahlen, wenn ich nicht mit dem Bargeld zahlen will. Und ich frage mich, diese ganzen Zahlungsanbieter, Apple Pay, Facebook, Google und so weiter, drängen auch in das Geschäft. Was machen die eigentlich mit meinen Daten, wenn ich per Handy zahle? Die beteuern ja natürlich, sie respektieren den deutschen Datenschutz. Aber wird das wirklich so sein? Man hat in anderen Fällen gesehen, dass es da nicht der Fall war. Und Zahlungsdaten sind natürlich wahnsinnig spannend. Will ich denn gläsern werden? Möchte ich, dass große Digitalkonzerne wissen, wofür ich mein Geld ausgebe und mich dann mit Werbung und anderen Dingen belästigen? Ich glaube nicht. Und deswegen, ich empfinde das Handy zahlen noch nicht als so einen großen Anreiz, dass ich es einsetzen möchte.
Also ich kann es auch nachvollziehen, was Sie sagen. Ich fand es sehr bequem, bin danach aber auch so ein bisschen mit mir selbst gegenüber ins Grübeln gekommen. Einmal Datenschutz, wie Sie es jetzt gesagt haben, und das andere ist eben, dass das Geld einfach so rüberflutscht. Also man merkt überhaupt nicht mehr, wie viel Geld man da ausgibt. Hemmt Sie das auch so ein bisschen? Ist das eine Schwelle, wo Sie sagen, ich will wissen, spüren, wirklich in der Hand spüren, wie viel ich bezahle?
Es ist so, dass es tatsächlich viele Deutsche beeinflusst. Vielleicht bin ich zu sorglos. Das ist für mich gar nicht so ein großes Argument. Also ich zahle gerne mit der EC-Karte beispielsweise oder auch der Kreditkarte. Gerade bei größeren Summen, ehrlich gesagt, ist es so, dass ich dann meistens gar nicht genug Bargeld habe. Und ich bin zum Beispiel gottfroh, dass man inzwischen Handyparken machen kann in München. Das mache ich tatsächlich mit dem Handy. Das ist allerdings eine App der Stadt München. Und ich bin zum Beispiel auch froh, dass ich in der U-Bahn oder S-Bahn, auch wenn ich die zurzeit nicht so oft benutze, dass man da inzwischen auch auf andere Weise beispielsweise sein Ticket kaufen kann, als irgendwie, wenn die Bahn eigentlich schon auf dem Gleis steht, dann noch schnell irgendwelche Münzen in irgendwelchen Automaten einzuwerfen. Also ich bin eigentlich für so technische Sachen da relativ offen und ich habe auch kein Problem damit, einfach mit der EC-Karte mein Geld wegfluschen zu sehen. Aber ich mache mir tatsächlich große Sorgen um die Daten. Und es ist so, dass es ja andere Länder gibt, wo man schon sehen kann, wie gläsern da die Menschen geworden sind. Und das macht mir ehrlich gesagt Angst.
Da Sie jetzt von anderen Ländern sprechen, in Ihrem Buch, da schildern Sie Situationen, in denen es für uns eigentlich noch gar nicht vorstellbar ist, dass man wirklich bargeldlos bezahlen kann. Also Betteln zum Beispiel, Straßenmusiker, Kollekten in Kirchen. Wie macht man das in Ländern wie zum Beispiel China, wo das bargeldlose Zahlen einfach schon viel verbreiteter ist?
In Ländern wie China ist es zum Beispiel ganz normal, dass Bettler ein Schild hinhalten, hier mit dem Code, wie man ihnen per Handy was spenden muss. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber in diesen Nationen ist es eben so, dass das Handyzahlen sich viel weiter verbreitet hat. Es gibt da zwei Apps von großen Konzernen, Alibaba und Tencent. Und über die erledigen die Chinesen ganz viel. Sie kaufen ein und sie zahlen eben dann auch. Und diese Anbieter sind zu Banken geworden. Das heißt, zu Banken, über die man einen Kredit bekommt. Wenn Sie beispielsweise von einem der Anbieter einen Kredit wollen, dann ist es so, dann checkt der, wie oft ist Ihr Handy eigentlich irgendwo eingeloggt. Und wenn das sehr oft eingeloggt ist an einem dritten Ort außerhalb von Ihrer Arbeit und Ihrem Zuhause, dann bedeutet es, dass Sie eine Geliebte oder einen Geliebten haben und dann geht Ihre Ehe wahrscheinlich bald den Bach runter und dann gibt Ihnen dieser Anbieter keinen Kredit. Man ist also komplett nackt sozusagen vor diesem Anbieter und das macht mir Sorgen und ich glaube, dass die großen amerikanischen Digitalkonzerne wie Google und Facebook, dass die auch dahin kommen wollen, dass sie immer mehr über unsere Zahlungsströme wissen.
Eine Möglichkeit, die ich mir da auch vorstellen könnte, ist ein anderes dystopisches Phänomen aus China, wie ich es zumindest empfinde, nämlich, dass man dort jetzt beim Einkaufen mit dem Gesicht bezahlen kann. Also wie genau geht das denn, Herr Hagelücken, wenn man zum Beispiel in Peking in einem Supermarkt fürs Abendessen einkauft und dann mit seinem Gesicht bezahlt?
Ja, man kommt also rein in den Supermarkt und es gibt eine Kamera, wenn man reinkommt, da hält man sein Gesicht hin. Das wird dann eingescannt und das ist abgelegt sozusagen. Gesichter sind ja individuell. Keine zwei Menschen auf der Welt haben dasselbe Gesicht. Und dieser Betrag wird dann mit dem Konto abgebucht. Eine Rentnerin beispielsweise, die das immer macht, die ich in meinem Buch auch zitiere, sagt, finde sie viel bequemer. Sie muss jetzt nicht mehr in der Schlange stehen. Und sie macht sich keine großen Gedanken offensichtlich, was passiert, wenn ihr Gesicht in einer riesigen Datenbank landet. Also es gibt auch westliche Datenschützer, die glauben, dass wir auf dem Weg zu einer Welt sind mit Gesichtsdatenbanken der ganzen Welt und dass auch beispielsweise die großen amerikanischen Digitalkonzerne auf diese Gesichtszahlungsmethode einschwenken wollen. Also es gab jetzt in der Pandemie schon Werbung von Apple, die sagen, ja, zahlen Sie eben künftig mit Ihrer Karte oder auch mit Ihrem Gesicht. Das bieten sie noch nicht direkt an, nach meiner Kenntnis in Deutschland, aber das ist der Weg, wo es hingeht. Und dann kann man sich natürlich fragen, was passiert denn, wenn ein Staat über solche Datenbanken verfügt? Beispielsweise der chinesische Staat, der bekanntlich seine Bürger unterdrückt. Ich möchte auch nicht in einem Amerika leben unter Donald Trump, der dann über diese Gesichtsdatenbanken verfügt.
Jetzt sagen Sie, sprechen China an und die USA. Müssen wir uns jetzt auch schon Angst machen, dass wir demnächst mit dem Gesicht bezahlen müssen und dann eben auch Kameras im ganzen Land erkannt werden?
Also ich möchte dem Staat diese Datenbank nicht in die Hand geben, auch nicht am deutschen Staat, zu dem ich sehr großes Vertrauen habe. Und es ist ja nicht so, dass wir gezwungen werden, mit dem Gesicht zu zahlen. Das ist ja bei der Rentnerin in China, die ich im Buch zitiere, auch nicht der Fall. Es ist die Bequemlichkeit, die uns da immer weiter hintreibt und vielleicht auch der Mangel an Alternativen. Also es ist ja so, dass wir wissen, viele Banken bauen ja ihre Geldautomaten ab. Es gibt ja immer weniger Filialen. Dann sagt man, mein Gott, wie komme ich denn jetzt an das Bargeld? Auch auf dem Land ist es natürlich ein großes Problem. Und es ist immer diese vermeintliche Bequemlichkeit, die uns vielleicht dazu treibt, mehr von unseren Daten preiszugeben, als wir wollen. Und dann fangen wir an zu spekulieren, was damit passieren könnte. Das ist keine gute Situation.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Alexander Hagelücken. Er beschäftigt sich mit Geld. Nicht ganz konkret, also nicht in dem Sinne, dass er gerne Geldscheine zählen würde, sondern er möchte verstehen, was das eigentlich ist, Geld. Herr Hagelücken, meine vierjährige Tochter, die kam neulich in die Küche, wo wir beim Frühstück saßen, mit ihren gesammelten Geldmünzen. Also so eine riesige Dose, ungefähr ein Kilo schwer. Ich übertreibe jetzt nur leicht. Und dabei hatte meine Tochter so ein Strahlen in den Augen. Und dieses Strahlen, das zeigte irgendwie ganz klar, dass sie weiß, dass Geld mehr ist als das, was sie da an Kilo in der Hand hält. Dass Geld eine Möglichkeitsmaschine ist. Wie war es denn bei Ihnen als Kind? Hatten Sie auch so eine Spardose? Waren Sie fasziniert von Geld?
Ich hatte eine Spardose und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Vater über mein erstes Taschengeld verhandelt habe. Circa 1977 muss es gewesen sein, da war ich 9 Jahre alt und es ging da um Beträge von, glaube ich, 1,65 Mark im Monat oder in der Woche, das weiß ich nicht mehr genau, dann waren es auch 1,75. Wir falschten also ein bisschen rum. Und ich merkte natürlich, Mensch, wenn ich das habe, ja, dann kann ich mir in der Pause beispielsweise was kaufen und sowas. Geld ist eine totale Möglichkeitsmaschine. Und das Interessante ist ja, dass sich die Menschheit dieses Wissen hart erworben hat. Als die Menschen angefangen haben vor Tausenden von Jahren, sowas wie Wirtschaft zu treiben, da war es eine Tauschwirtschaft. Da hat man also getauscht, das eine Gut gegen das andere. Und da hat man festgestellt, wie wahnsinnig mühselig das ist. Vor allem, als die Menschen dann angefangen haben, so ein bisschen sowas wie Arbeitsteilung zu machen. Also nicht mehr im Clan zu jagen und die Kinder zu hüten wie vorher, sondern der eine hat angefangen mit Viehzucht und der andere hat angefangen mit Ackerbau. Und sagen wir mal, der eine, der beispielsweise die Viehzucht gemacht hat, der wollte jetzt irgendwie von dem anderen Weizen haben und außerdem wollte noch eine warme Jacke haben. Aber die Kuh, ja, die wollte jetzt nicht schlachten, weil die erst irgendwie in 3 Monaten beispielsweise so weit ist. Ja, was macht man denn dann? Und Geld ist in dem Moment ins Spiel gekommen für viele, weil man da kann man natürlich solche Probleme, Zeitprobleme, Umrechnungsprobleme, die kann man wunderbar lösen. Und so ist es natürlich bis heute.
Also Geld ist ein Wertspeicher, Sie haben es gesagt. Kühe sterben irgendwann, wenn die quasi die Währung sind. Man kann umrechnen einfach. Sind das die Hauptfunktionen von Geld?
Das sind die Hauptfunktionen. Man muss also sozusagen zahlen können. Man muss damit Wert aufbewahren können. Sie haben es gesagt, Kühe oder auch Weizen, das verdirbt natürlich beispielsweise. Es darf auch nicht wahnsinnig schwer sein. Also es gab teilweise sehr schwere Muscheln, die man als Zahlungsmittel benutzt hat. Da hat man sich dann den Rücken gehoben. Das will man natürlich auch nicht sein. Das sind alles so Sachen. Und das Wichtigste daran ist aber, und das ist eine interessante Beobachtung, diese kleinen Münzen, ja, die Ihre Tochter da in der Hand hat, die haben ja gar keinen großen Eigenwert mehr. Das war früher mal anders, als man Goldmünzen hatte. Aber Gold ist natürlich eine begrenzte Ressource. Es gibt einfach nur so und so viel Geld auf der Welt. Außerdem haben die Fürsten immer angefangen, die Münzen zu manipulieren und haben es dann gestreckt, wenn sie mehr Geld brauchten für den nächsten Krieg oder so. Und an diesen heutigen Münzen oder an der Tatsache, dass das meiste von unserem Geld unsichtbar auf dem Konto ist, ja, also wir gehen dann hin und heben es ab, aber wir vertrauen so lange der Bank, dass da wirklich 10.000 drauf sind auf dem Konto. Da sieht man, dass das Entscheidende beim Geld das Vertrauen ist. Die Gesellschaft muss daran glauben. Und da tut der Staat natürlich was dafür, indem er beispielsweise den Euro zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht oder indem die Notenbank beispielsweise eingreift, um die Währung im Notfall zu stützen. Aber unterm Strich ist Geld eben eine Vertrauensfrage. Also eine soziale Übereinkunft, könnte man gelehrt sagen.
In dieser Faszination für Geld, da sind ja auch immer 2 Sachen drin, so eine Ambivalenz. Also man kann ganz viel Gutes damit machen, für sich, für andere, aber es gibt ja auch diese Verführung durch Geld. Also dieses Gefühl, irgendwas macht das Geld mit mir. Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben, da habe ich den schönen Satz gefunden, den Sie zitieren, glaube ich, der lautet, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Was bedeutet das?
Das bedeutet zum Beispiel, dass uns die ganzen Banken und Investoren ab den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren erzählt haben, dass diese ganzen irrwitzigen Spekulationen, die sie da machen, dass die ohne Risiko sind. Und dann kam die Finanzkrise 2008, als das ganze Geldsystem zusammenbrach. Und wir hatten die schlimmste Arbeitslosigkeit, den schlimmsten Konjunktureinbruch in den Industriestaaten seit dem Zweiten Weltkrieg. Daran kann man sehen, dass Geld verführen kann, dass Geld auch die Gier führt. Geld fördert die Gier. Geld ist wie so eine Schusswaffe. Die ist ein Instrument, das man einsetzen kann. Vielleicht ist es gut, wenn ein Polizist eine Schusswaffe hat, ja. Aber man kann natürlich mit der Schusswaffe auch jemand erschießen als Verbrecher. Und so ähnlich ist es, muss man auch sagen, mit dem Geld. Geld hat über die Jahrhunderte einen wahnsinnigen Aufschwung gebracht für die Menschen. Aber es muss kontrolliert werden. Es darf nicht so sein, dass wenige in der Gesellschaft viel haben und die anderen nichts. Es muss für eine Gleichberechtigung gestritten werden und gegen die Ungleichheit. Und das hat man immer mal wieder vergessen. Im 19. Jahrhundert gab es durch die Industrialisierung einen wirtschaftlichen Aufschwung wie noch nie, aber der war wahnsinnig ungleich verteilt. Und erst als die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Parteien gekommen sind, ist dieser Wohlstand verteilt worden. Und so ein bisschen war es jetzt auch wieder mit dem Neoliberalismus vor der Finanzkrise. Der Markt regelt alles, manche werden reich, viele nicht. Man braucht eine politische Kontrolle des Geldes.
Also ist ein spannender Aspekt jetzt auch die soziale Frage, die am Geld hängt. Sie haben Geld, das war die Metapher, die Sie benutzt haben, als Waffe benannt. Das ist natürlich, zeigt auch das Dunkle am Geld. Diese Waffe aber im positiven Sinne ist ja heute manchmal stumpf geworden. Also Sparer zum Beispiel denken an ihr Alter, legen Geld an auf ihrem Konto und erwarten, dass da auch was rumkommt irgendwie über 20, 30 Jahre, sodass sie im Alter davon leben können. Heutzutage sind diese Zinsen ja fast verschwunden. Verstehen Sie, wenn die Menschen das Gefühl haben, da stimmt was nicht mit dem Geld, mit dem Geldsystem?
Ich verstehe, dass die Menschen das so sehen. Das ist ja eine Entwicklung, die sich sehr sichtbar durch die Nullzinsen der Europäischen Zentralbank in den letzten 10 Jahren in Europa abgespielt hat. Wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, dann sieht man, dass es einen langfristigen Trend zu sinkenden Zinsen gibt. Da gibt es verschiedene Faktoren dafür. Beispielsweise ist es so, dass irgendwie reife Volkswirtschaften wie unsere oder wie die amerikanische einfach nicht so stark wachsen. Da braucht man einfach nicht so hohe Zinsen, um den Wirtschaftskreislauf im Schwung zu halten. Es ist auch so, dass wir eine demografische Veränderung haben. Die Leute werden immer älter und die Leute sparen immer mehr. Es gibt also immer mehr Nachfrage nach diesen Sparprodukten und das senkt natürlich den Preis dieser Sparprodukte, nämlich den Zins. Und wir sind jetzt in der Entwicklung angekommen, wo die Zentralbanken die Zinsen teilweise niedrig halten, auch um Währung zu stützen oder jetzt in der Corona-Krise, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Aber die Sparer, die frustriert sind, die sollten Folgendes sehen. Sie unterliegen auch einer gewissen Illusion. Früher waren die Zinsen höher, aber die Inflation war auch deutlich höher. Das heißt, unterm Strich war die Zinsen, die sie bekommen haben, nicht sehr groß. Und ein klassisches deutsches Sparbuch hat in der Zeit der deutschen Mark von 1967 bis 1998 nach Abzug der Inflation real genau 0% Zinsen abgeworfen. Und daran kann man sehen, viele klassische Sparprodukte waren immer schon eine schlechte Idee.
Wenn Sie das jetzt, also nach so einem verheerenden Urteil auch in Bezug auf die ganz klassischen Sparprodukte, wie reagieren Sie denn, beziehungsweise wie können Menschen reagieren angesichts der niedrigen Zinsen, aber auch angesichts der Schwierigkeiten mit klassischen Sparprodukten? Sie haben selbst 4 Söhne. Was würden Sie denen denn raten, wenn Sie Ihren ersten Job antreten und anfangen, Ihre finanzielle Zukunft zu planen in einer Zeit ohne nennenswerte Sparzinsen?
Also ich glaube, man muss das Geld, was man hat, einfach auf verschiedene Geldanlagen verteilen. Also ruhig einen Teil auf der Bank, für den Fall als Notreserve, dass beispielsweise das Auto kaputt geht oder der Kühlschrank. Aber ansonsten sich ein bisschen umschauen. Wir leben ja in einer Marktwirtschaft. Das Herz der Marktwirtschaft sind Unternehmen, die mit ihren Geschäften Geld verdienen. Was liegt es also näher, Aktien zu kaufen? Und zwar nicht als kurzfristige Spekulation, sondern langfristig. Und bei Aktien ist es genauso wie bei Immobilien. Da haben Forscher nachgewiesen, dass die über lange Zeiträume, 100, 150 Jahre, schlagen die klassischen Sparprodukte, indem sie Renditen von im Durchschnitt 6-7% pro Jahr abwerfen, während die klassischen Sparprodukte 0-2% abwerfen. Und das haben die wirklich über lange Zeiträume nachgewiesen. Und man muss die auch nicht 150 Jahre halten, diese Aktien. Das wird ja auch keiner von uns schaffen, selbst bei steigender Lebenserwartung. Aber einfach mal über ein paar Jahre, Jahrzehnte. Und da wird man feststellen, dass man auf diese Weise der Zinsfalle entgehen kann. Und natürlich ist mir klar, dass viele Leute gar nicht so viel Geld haben zum Anlegen. Ich glaube, insgesamt ist der Staat auch gefordert, was für die Vermögensbildung zu tun. Und da sind wir in Deutschland ziemlich schwach.
SWR 2 Tandem, heute mit Alexander Hagelöken, den die Frage beschäftigt, was Geld ist und wie wir in Zukunft bezahlen werden. Herr Hagelöken, Sie sind Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, sind Sie leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik. Und bei der Süddeutschen Zeitung eben da haben Sie ein sehr schönes Format erfunden, nämlich eine Interviewserie mit dem Titel Reden wir über Geld. Was ist denn da die Grundidee?
Die Grundidee, dass wir da mit ganz vielen Menschen über Geld reden, die man an dieser Stelle vielleicht gar nicht unbedingt erwartet. Also nicht der klassische Firmenmanager oder Bankchef, der kann auch mal vorkommen, aber Fußballer, Filmschauspielerinnen, alle möglichen Leute, Psychologen. Und wir suchen in diesen Interviews nach den Bezügen, die diese Menschen zu Geld und Wirtschaft haben. Es gibt ja immer welche. Jeder arbeitet irgendwo, jeder hat Geld oder hat es nicht. Und wir verbinden es mit so einer Art lebensbiografischem Gespräch. Und das war am Anfang nur so eine Idee. Und als ich die vorgeschlagen habe, haben die Leute gesagt, bist du sicher, dass du das jede Woche durchhalten kannst? Und ich verteidige natürlich immer seine eigene Idee. Ich habe gesagt, na, klar kriegen wir das hin. Und dann bin ich rausgegangen aus der Besprechung und habe mir gedacht, oh Gott, was hast du dir da eingebrockt? Und dann haben wir angefangen mit den ersten Interviews. Damals Walter Riester, der Erfinder der Riester-Wende, Bushido, der sehr umstrittene Rapper, der Finanzchef eines Klosters, andere Leute, und haben festgestellt, Wahnsinn, man kann mit den Leuten immer ins Gespräch kommen. Und jetzt machen wir es seit 12 Jahren.
Also ist ja erstmal überraschend, über Geld zu reden, weil man viele von uns ja so ein bisschen das Gefühl haben, Geld, das ist etwas, was ich lieber für mich im stillen Kämmerchen vielleicht noch mit dem Berater bespreche, aber nicht nach außen trage, weil das irgendwie Neid erwecken könnte oder so in so ein unangenehmes Fahrwasser führen könnte. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht oder gar nicht?
Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Es wird dann oft schwierig, wenn man konkrete Summen wissen will. Was haben Sie mit dem und dem Buch verdient? Die Leute erzählen dann doch überraschend viel davon. Manchmal hat man dann nachher ein Thema, dass dann noch der Anwalt kommt oder so, aber eigentlich relativ selten. An manchen Punkten stoppen die Leute dann, wenn es um die konkreten Summen geht. Das kann ich auch verstehen, weil sie eben da fürchten, dass wenn das mal in der Zeitung steht, dann geht es nicht wieder weg. Aber es geht ja dann auch weniger um die Frage, hat die Schauspielerin XY für diesen Film jetzt so und so viel Geld bekommen, genau den Betrag, sondern was hat Geld insgesamt aus ihrem Leben gemacht? Also hatte sie Zeiten, wo sie nicht viel Nachfrage hatte? Hat sie vielleicht mit den Filmen am meisten verdient, die sie eigentlich selber gar nicht so gut findet? Hat sie Existenzängste und solche Dinge? Und darüber kann man eigentlich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und ich bin erstaunt darüber, wie viel diese Interviewpartner erzählen können. Das war, glaube ich, eine der beglückendsten Erfahrungen meines beruflichen Lebens, mit Menschen zu sitzen, die man sonst nur eben aus dem Fernsehen, aus der Zeitung kennt, und die reden 2-3 Stunden mit einem Reinhold Messner, Martin Walser, was auch immer.
Man hat ja als Journalist auch das Privileg, lernen zu können von den Menschen, mit denen man spricht. Wie ist es denn bei Ihnen? Was haben Sie für sich gelernt in Ihrem Verhältnis zu Geld? Also vielleicht auch gelassener damit umzugehen, auf eine bestimmte Art damit umzugehen in diesen Gesprächen?
Ich glaube, dass ich da weniger sowas rausgenommen habe für die Frage, wie ich selber mit Geld umgehe. Aber ich habe was dafür rausgenommen für mich, wie die Leute mit ihrem Leben umgehen und was die Leute eben im Rückblick auch auf ihr eigenes Leben schauen. Also der Bergsteiger Reinhold Messner, den man ja kennt beispielsweise, sagte irgendwie den wunderbaren Satz, den wir, glaube ich, in die Überschrift genommen haben: Männer sind immer Spieler und Angeber, so in diesem Stil. Und der reflektierte einfach so anlässlich dieses eben längeren Gespräches über das, was eigentlich in seinem Leben wichtig war, was er erlebt hat, natürlich auch die finanziellen Fragen. Und ich glaube, wir sind in der modernen Gesellschaft oft getrieben von Dingen, die wir glauben tun zu müssen oder wir glauben sie tun zu müssen, weil jemand anders in der Gesellschaft drauf schaut oder der Nachbar oder wer auch immer oder die eigenen Eltern oder die eigenen Kinder oder wie auch immer. Und am Ende eines längeren Lebens stellt man dann fest, man hat vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt und man hat zu wenig Zeit mit den Dingen verbracht, die einem wirklich Spaß machen. Und sowas kann man lernen, wenn man mit ganz vielen Persönlichkeiten quer durch die Gesellschaft, auch aus dem Ausland, über ihr Leben und über Geld redet.
Wir haben viel über Geld gesprochen, ganz verschiedene Aspekte. Das Ausgangsthema war das bedrohte Bargeld. Versuchen wir doch zum Ende der Sendung nochmal ganz kurz diese Frage zu klären. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass uns das Bargeld in Deutschland erhalten bleibt?
Es liegt an uns. Es ist ja so, dass wir in der Demokratie leben, auch wenn viele immer rumnörgeln, leben wir eigentlich in einer offenen Demokratie. Und es gab Zeiten, lange Zeiten in der Geschichte, da haben andere über das Geld entschieden. Beispielsweise hat Kublai Khan, der Herrscher von China und der Mongolei, das Papiergeld eingeführt vor 700 Jahren. Und wer das nicht wollte, wer weiter an den alten Muscheln oder Weizen oder Gold festgehalten hat als Zahlungsmittel, den pflegte er erschießen zu lassen. Diese Macht hat kein moderner Digitalkonzern, so viel Macht er auch noch hat. Wir können selber entscheiden und wir müssen einfach dafür kämpfen, dass wir weiter bar zahlen können. Es gibt zum Beispiel in Amerika Initiativen, wo die Bürger die Stadt dazu bewegt haben, Restaurants zu verbieten, nur Karten anzunehmen oder Handys, wo sie also Bargeld annehmen müssen. Es gibt in England Initiativen dafür, mehr Bankautomaten wieder aufzustellen, weil der Staat sonst denen beispielsweise an der Lizenz natürlich rangehen kann. Und das sind so Initiativen. Wir müssen uns auch anschauen, was unsere Parteien eigentlich zum Thema Bargeld sagen. Und ich glaube, wenn wir dann darüber hinaus auch noch dieser kleinen Bequemlichkeit nicht nachgeben, zu sagen, ah, wir halten einfach da unser Handy irgendwie hin, egal was mit unseren Daten passiert, egal was Google und Facebook über uns wissen, dann haben wir eine ganz gute Chance, das Bargeld zu erhalten.
Herr Hagelücken, zum Schluss jetzt nochmal die Frage, wofür werden Sie denn als nächstes zum Münzgeld greifen? Wissen Sie das schon?
Ja, es ist ja leider so, dass wir in der Corona-Pandemie vor der Situation sind, dass ich weder in einige meiner liebsten Restaurants gehen kann, noch auf ein Konzert gehen kann oder ins Kino. Deswegen ist es tatsächlich eine interessante Frage, aber ich muss dringend eigentlich zu unserem wunderbaren Obstladen um die Ecke, der auch noch aufhaben darf, weil er ja Lebensmittel verkauft. Der Kühlschrank ist leer, wir haben ein Haus mit zeitweise 4 Kindern und Au-pair und ich glaube, ich werde relativ bald nach unserem Gespräch meine Geldbörse zucken und zum Obstladen gehen.
Also eine schöne Gelegenheit, nochmal ins Portemonnaie zu greifen und diese schönen Münzen nochmal in die Hand zu nehmen, die uns hoffentlich noch länger erhalten bleiben. Alexander Hagelücken, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Alexander Hagelücken. Wegen der aktuellen Corona-Situation haben wir ihn zu Hause erreicht, von zu Hause aus mit ihm gesprochen. Ich bitte Sie deswegen, die Tonqualität zu entschuldigen, wenn sie nicht immer optimal gewesen sein sollte. Die Musik hat Moritz Chelius zusammengestellt, die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Marc Löffler. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.